Herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Bibelschönheit, ein Podcast von Frauen für Frauen. Mein Name ist Elena Engels und ich träume von einer Generation von Frauen, die ihr Haupt erheben und voller Freude und Leichtigkeit in ihre Berufung hineinkommen. Dieser Podcast soll dich ermutigen, in Herausforderungen erbauen und dir Hoffnung schenken. Mit einem Blick auf Gottes Herrlichkeit wünschen wir uns für jede Frau, dass sie diesen Gott begegnet, der sie liebt, sie gewollt hat und ihr den Blick für Schönheit in ihrem Leben schenken will. Wir glauben an die Bibel. Wir halten Jesus Christus hoch und wissen, dass wir unseren Wert nur in ihm finden können. Gott will und wird in deinem Leben Durchbrüche schaffen. Davon sind wir überzeugt. Und deshalb laden wir dich herzlich ein. Höre rein und sei ermutigt. Herzlich willkommen zurück. Du hörst den Podcast Bibelschönheit. Und wir machen weiter mit der dritten Podcast-Folge zum Thema Isabel. Ja. Isabel aus Erste Könige. Und wir haben jetzt auch sehr viel über ihr Wesen gesprochen, über Ahab haben wir gesprochen, über Götzendienst, über Baal, über Aschera, aber auch für unsere Zeit, was wir einfach so beobachten, was wir wirklich einfach ansprechen wollten, weil es sehr vergleichbar ist. Und deswegen war das jetzt in der letzten Podcast-Folge auch groß Thema. Aber jetzt kommen wir zurück zu Ahab, zu Isabel und auch vor allem zu diesem besonderen Moment, wo Gott mit Feuer kommt. Und diese Geschichte möchte ich nicht aus der Bibel vorlesen, sondern aus der Studie. Du darfst dich gerne zurücklehnen und das einfach so genießen. Und das ist nur eine kleine Erzählung, worum es eigentlich darin geht. Der große Test, wer ist der wahre Gott? Nach 3 Jahren ohne einen Tropfen Regen trat Elia vor das Volk und stellte eine Frage, die tief ins Herz schnitt. Wie lange wollt ihr noch auf 2 Hochzeiten tanzen? Es war an der Zeit, sich zu entscheiden. War der Herr der wahre Gott, dann sollten sie ihm folgen. War es aber Baal, dann sollten sie ihm dienen. Doch das Volk schwieg. Es konnte sich nicht entscheiden. Sie wussten, wer der Gott ihrer Vorfahren war. Sie kannten die Geschichten von Abraham, von Mose, von den Wundern, die der Herr in der Vergangenheit getan hatte. Doch gleichzeitig hatten sie sich an die Anbetung Baals gewöhnt. An die Tempel, die Feste, die Einflüsse von außen. Sie wollten beides, den Gott Israels und die Sicherheit, die ihnen die Götzen der umliegenden Völker versprachen. Ist das nicht ein Spiegelbild unserer heutigen Welt? Wir wissen, dass Gott die Wahrheit ist. Wir wissen, dass er alleine würdig ist, angebetet zu werden. Doch wie oft leben wir so, als könnten wir beides haben, Gott und die Welt? Wir beten, aber wir versuchen gleichzeitig nach Sicherheit in anderen Dingen zu suchen. Wir lesen die Bibel, aber lassen uns doch von den Meinungen dieser Welt beeinflussen. Doch die Schrift macht es deutlich, niemand kann 2 Herren dienen. Entweder gehört unser Leben ganz Gott oder wir sind in Gefahr, es an andere zu verlieren. Elia sah, dass das Volk nicht bereit war, eine klare Entscheidung zu treffen. Also stellte er sie auf die Probe. 2 Altäre wurden errichtet, für den Herrn und für den Baal. Dann stellte er eine Herausforderung auf. 2 Opfer sollten vorbereitet werden, doch kein Feuer daran gelegt werden. Der Gott, der mit Feuer antwortete, sollte als der wahre Gott erkannt werden. Das Volk stimmte zu. Die Propheten Baals traten zuerst vor. Es waren 450 Propheten, doch sie waren nicht allein. In 1. Könige 18, Vers 19 erwähnt Elia, dass auch 400 Propheten der Aschera am Hof Isabel saßen. Das bedeutet, dass insgesamt 850 Götzenpriester gegen ihn standen. Doch nur die 450 Baalspropheten wurden aktiv in dem Wettstreit auf dem Berg Karmel hineingezogen. Die 450 Baalspropheten begannen als Erste. Sie schlachteten ihren Stier, legten ihn auf das Holz und riefen stundenlang zu ihrem Gott. Sie sprangen um den Altar, flehten, schwitzten, schrien, doch nichts geschah. Am Nachmittag begann Elia, sie zu verspotten. Vielleicht sei ihr Gott gerade beschäftigt, vielleicht sei er verreist oder schlafe. Sie sollten doch lauter rufen. Die Propheten gerieten in Ekstase, ritzten sich mit Schwertern und Speeren, bis das Blut an ihnen herunterlief. Sie glaubten, dass ihr Leiden ihren Gott zum Handeln bewegen würde. Doch nichts geschah. Dann trat Elia vor. Kein Lärm, keine Hektik. Er baute den niedergerissenen Altar des Herrn wieder auf und nahm dazu 12 Steine, eins für jeden Stamm Israels, ein Zeichen für den Bund Gottes mit seinem Volk. Als der Altar fertig war, ließ er 4 große Krüge mit Wasser über das Opfer gießen. Doch er beließ es nicht dabei. Ein zweites Mal ließ er die Krüge über den Altar leeren. Dann ein drittes Mal, bis das Wasser über das Holz, das Opfer und die Steine lief und sogar den Graben um den Altar füllte. Es hätte kein Feuer mehr brennen können, doch genau darum ging es. Es sollte klar sein, dass hier kein Trick am Werk war. Aber noch mehr als das, die Zahlen hatten eine tiefe Bedeutung. 12 stand für die göttliche Ordnung, für den Bund zwischen Gott und Israel. 4 stand für die Ganzheit der Schöpfung, für die 4 Himmelsrichtungen, für die Vollkommenheit der Erde. Die Zahl begegnet uns immer wieder in der Schrift. Die 4 Ströme im Garten Eden, die 4 Jahreszeiten, die 4 Winde, die über die Erde wehen. In der Offenbarung stehen 4 Lebewesen vor dem Thron Gottes und verkünden seine Herrlichkeit. Indem Elia die 4 Krüge Wasser über das Opfer gießen ließ, machte er deutlich, dass Gott nicht nur der Herr Israels war, sondern der Herr über die ganze Welt. Dann trat er vor dem Altar und betete. Er rief den Gott Abrahams, Isaaks und Israels an, bat ihn, sich als der wahre Gott zu offenbaren und das Volk zu sich zurückzuholen. Kaum hatte er es ausgesprochen, da fiel das Feuer vom Himmel. Er verzehrte das Opfer, das Holz, selbst die Steine und die Erde darunter. Sogar das Wasser im Graben wurde verschlungen. Das Volk erschrak, fiel auf sein Angesicht und erkannte, dass der Herr der wahre Gott war. Und hier enden wir mal und machen hier einmal Cut.
Das ist doch mal ein Wunder, oder? Das ist doch mal eins der größten Wunder überhaupt. Also, und ich würde gerne einmal ganz kurz am Ende, was du vorgelesen hast, bezüglich dieser 3x4 Krüge, die über das Opferfleisch und über den ganzen Altar gegossen wurden. Wir dürfen nicht vergessen, in dieser Zeit war bereits auch schon eine Trockenheit über 3 Jahre. Es hat nicht geregnet, ne? Über 3 Jahre in Israel. Mhm. Und das bedeutet, einfach so Wasser über ein Opfer zu gießen, war sowas von fahrlässig. Und ich glaube, was Elia damit verdeutlichte, war, das hat jetzt hier nichts mit Ratio zu tun oder in dem Moment, dass er irgendwie etwas herbeitut, dass plötzlich Feuer fällt. Sondern er zeigte, und das macht ja Gott nachher auch, es fängt ja wieder an zu regnen nach 3 Jahren. Das kommt ja alles nach diesem Wunder. Was ich daran so wichtig finde, ist, es ist ein Gott, also da ist ein Gott am Werk, der gegen jeden menschlichen Verstand und gegen jede Ordnung wirkt. Der all das, was wir menschlich denken, so zu errichten und so muss es getan werden, in dem Moment sogar das Wasser verschlang, um diesen Altar drumherum. Und ich kann mir vorstellen, dass die Leute, währenddessen er das aufgebaut hat und gemacht hat und da Wasser drüber laufen lassen hat, dass die Leute sagen, ey, weißt du eigentlich, dass wir Hungersnot haben, weil nicht Regen und 3 Jahre schon nicht. Und Gott tut nachher nochmal ein größeres Wunder. Also wie verschlingt natürlich den gesamten Altar, lässt Feuer vom Himmel fallen und ganz später sogar lässt er Regen kommen. Das ist einfach krass. Ich finde das ehrlich gesagt total bemerkenswert, die gesamte Geschichte.
Ich finde das so stark, dass dieser Götze Baal einfach ein Gott ist, der Sicherheit und auch, ja, dass er sie ernährt hat, dass er für den Regen zuständig war, für die Ernte, für Fruchtbarkeit. Und genau das gebraucht Elia, indem er sagt, jetzt schauen wir mal, ob euer Gott euch wirklich versorgt, ob er wirklich kommt und mit Feuer. Und ich finde es genial, dass er sagt, das darf hier kein Hinterfragen mehr geben. Richtig. Ich werde so viel Wasser drauf gießen. Genau. Das ist gar nicht menschlich. Mhm. Es ist null möglich, dass da plötzlich jetzt alles aufbricht oder ein Feuer aufbricht. Und das passiert. Und das zeigt die Größe Gottes. Das erschüttert einen und sie fielen alle auf die Knie und beteten Gott an und sie erkannten, wer der wahre Gott ist, obwohl sie doch vorher in dieser Vermischung gelebt haben und unsicher waren. Also sie wollten beides. Ja. Es steht ja drin, sie konnten sich nicht entscheiden. Richtig. Und er sagt, wie lange wollt ihr noch auf 2 Hochzeiten tanzen? Und das ist etwas, was uns auch anspricht und er uns auch fragen könnte, wie lange willst du auf 2 Hochzeiten tanzen? wenn Gott dein Versorger ist, warum streckst du dich nach all den anderen Dingen
richtig
aus?
Und weißt du, das Krasse ist, was ich auch sehr gut finde, was du erwähnst, ist, also diese Baalspriester, ne, diese 450 dann, die aktiv wurden und da alle möglichen Hokuspokus da veranstaltet haben, das dauerte ja relativ lang. Die tänzelten da rum und machten und taten und dies und jenes vom, ne, so bis Elia sagt, ey, schläft euer Baal oder wie schaut's? Sag schon mal was dazu oder nicht? So. Und dann kommt der nicht in die Buschen. So. Und die drehen immer weiter auf und immer weiter durch und Elia, da steht ja, und er rief den Namen Gottes an und als er gebetet hatte, fiel das Feuer. Das heißt, unmittelbar wirkt Gott. Unmittelbar greift er ein. Der braucht nicht eine lange Prozedur und Zeremonie und Weckrufe. Denn wenn wir uns, und das finde ich sehr stark, und wenn wir uns positionieren und sagen, ich folge nur einem Herrn, nur einem Gott, ist er nicht, dass wir großartige Rituale vollziehen müssen, sondern auf dieses Opfer, was wir bringen, jetzt einfach mal metaphorisch, einfach mal hypothetisch gedacht, das Opfer, was wir bringen in dem Moment, weil wir sagen, okay, Herr, du bist der einzige Gott, dieses Opfer bringe ich für dich. Und das sieht menschlich überhaupt nicht rational klar aus, aber ich mache das und ich tue das für dich, Gott. In dem Moment, wenn wir beten und wenn wir so einen Ausdruck finden wie der Elia, schickt der Feuer vom Himmel. Und das ist wie ein Beweis. Mhm. Aber es braucht von uns eine vollkommene Hingabe auch für dieses Opfer. Also wir können nicht da von der Seite stehen und sagen, ja Gott, tu mal ein Wunder, aber ich bringe kein Opfer. Nö, meine ich.
Voll, und ich finde, das Bild ist so genial. Gott ist das Feuer in unserem Leben. Also er entfacht ein Feuer in unserem Leben. Und mit so einer Wucht, mit so einer Macht, mit so einer Kraft, dass jeder es sehen wird. Jeder. Und es lohnt sich, auf Gott zu vertrauen und ihm zu gehen und da wirklich Abstriche zu machen und zu sagen, okay, ich werde nicht auf zwei Hochzeiten tanzen.
Genau. Und ehrlich gesagt, habe ich ein paar Mal gedacht, stell dir vor, der Elia steht da alleine, ne? Er sagt ja, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist, noch von den ganzen anderen Propheten, die alle anderen sind ja alle ausgerottet worden. Er steht dann gegenüber mit den 450. Also rein von außen, wenn jemand drauf guckt, würde sagen, ey, machst du dich lächerlich, sag mal? Machst du dich lächerlich? Du stehst da so als ein Mann-Mensch und du willst jetzt hier den Gott Israels anrufen? Was soll denn hier passieren? Wir sind 450 Mann. Also diesen Überlegen, rein von der Äußerlichkeit würde man sagen, die sind ja dem total überlegen. Was hat er denn überhaupt für eine Möglichkeit? Und wie oft ist das so, dass wir uns als Christen vielleicht auch in unseren Situationen so fühlen? Da stehe ich jetzt ganz alleine und ich stehe dem Ganzen gegenüber. Und bau trotzdem den Altar und leg trotzdem das Opfer da drauf. Hör nicht auf, in dem Moment wegzugucken von diesen, sondern steh da trotzdem. Weißt du, das ist ja auch, also wie ein Moment, als würde er wie vor einem Goliath stehen. Es ist ja also ein ähnlich unberechenbarer Moment mit so vielen Baalspriestern, 450 und er alleine. Da steht ein Goliath und so ein kleiner David. Also die Gegenüberstellung, also wenn man sich das jetzt mal vorliest, also wir lesen das durch und du hast es so gut gelesen, wo ich in dem Moment, aber mir, das kam mir vor Augen. Ich habe das gesehen in dem Moment, wo ich dachte, so stell dir das vor, Valentina, da stehen die tänzeln da rum, die machen so, das ist unfassbar.
Ja, was interessant ist, dass einmal, dass ich sagen möchte, Gott verlangt eine klare Entscheidung von uns. Das sehen wir an dieser Stelle, dass er sagt, du musst dich entscheiden. Es gibt weder noch dies und das, sondern es gibt nur einen Weg. Und wenn du dich aber für beides entscheiden möchtest, gehst du den anderen Weg. Du gehst nicht meinen Weg, du bist nicht für mich, du bist dann gegen mich. Das ist eine krasse Aussage und das ist einfach Fakt. Und zweitens finde ich diese Ekstase, die sie hatten, es hat mich beim Lesen an eine Stelle erinnert. Ich habe vor einem Jahr, zwei Jahren so einen uralten Film aus den 70ern, ich weiß nicht, 60ern vielleicht sogar gesehen, über die Esoterik, wie sie in den Westen kam. Und super, super spannend. Und da gibt es auch eine Situation, wo sie quasi Männer sowie Frauen in einem großen Raum stehen und die sind komplett meditieren und sind komplett weg. Sie haben sich gelehrt, sie haben dann, ne, sie wollen halt selbst Gott sein, sie wollen auf diese Ebene kommen. Und irgendwann mal kommen sie in Ekstase, sie kommen in eine Situation, wo sie wie Bekloppte sind. Wirklich, die springen, hüpfen rum, sie schreien, sie schlagen sich. Also so ähnlich wie hier, nur dass sie halt noch Schwerter hatten und sich geritzt haben. Aber selbst das ist heute gang und gäbe. Das ist nichts, was nur damals war, sagen wir es mal so. Und ich finde es so genial, die machen einfach alles. Alles. Und dann kommt Gott mit einem Feuer und sagt, so, jetzt. Und jetzt zeige ich, wer ich bin. Und ich liebe das an unserem Gott. Voll. Unser Gott ist so mächtig und groß und alles andere ist so winzig und klein. Und das muss uns, das darf uns bewusst werden. Und ich habe mir halt gedacht, okay, lass uns das mal auf Gemeinde überstülpen. Und einfach mal gucken, okay, wie kann das heute in einer Gemeinde ausschauen, wenn wir auf das Thema Manipulation und Kontrolle eingehen. Also wir kommen nochmal zurück auf Isabel. Mhm. Ja, sie kontrollierte Ahab, sie kontrollierte die Baalspriester, sie kontrolliert einfach alles. Ne? Das, wie kann es aber heute sein, wie sieht Kontrolle heutzutage in der Gemeinde aus? Man könnte ja meinen, nein, Christen haben das nicht und nein, wir sind nicht so und wir lieben es alle und keine Ahnung. Aber das wäre auch für mich super interessant. Und ich finde, Kontrolle hat oftmals was zu tun, wenn wir kein Vertrauen haben, dann wollen wir kontrollieren. Ja, also da, wo keine Vertrauen ist, dann kommt Kontrolle. Wo Manipulation geschieht durch Angst, durch Druck, wenn wir verunsichert sind, wenn wir vielleicht auch Ablehnung erfahren haben.
Ja.
Kann es ganz schnell Kontrolle in uns aufkommen. Menschen lenken statt dienen.
Oh, das ist sehr groß.
Als Leiter vielleicht. Das hat ja alles Isabel veranstaltet quasi. Das waren ja alles ihre Baalspriester. Mhm. Das war alles von ihr. Sie hat ja wirklich so krass manipuliert, dass es einfach eine Überhand gab. Es gab ja so viele Baalspriester im Vergleich zu Elia, der da alleine in dem Sinne stand. Genau. In diesem Augenblick. Ne? Und das ist super interessant, dass das auch heutzutage natürlich möglich ist. Und auch da können wir auch mal einen Blick hin, also mit unserem Augen mal hinschauen.
Ja, du hast es auch sehr, sehr passend gesagt. Ich glaube, da, wo Vertrauen fehlt, kommt ganz schnell Kontrolle oder Manipulation. Und ich sag mal so, ich glaube, ich habe dazu auch mal letztens so eine Äußerung gehört. Man sagt sich ja natürlich, boah, wie können so die mächtigsten Menschen der Welt so etwas Böses tun? Ne? Es gibt ja immer wieder mal so Schlagzeilen, dass man sagt so, boah, wie können so mächtige Menschen in der Welt so etwas Böses tun? Krieg und Katastrophen und Schlagzeilen und alles Mögliche, was man so alles sieht. Und das Ding ist, da ist aber auch schon eine bittere Wurzel. Diese Menschen, die dann so viel Einfluss nehmen, die haben halt einen größeren Einflussbereich. Das bedeutet, ihnen ist auch das anvertraut. Und auf der anderen Seite auch sind wir dran, das zu prüfen. Genau das, wo ist denn unser Einflussbereich? Wie viel nehme ich denn in dem Moment Einfluss? Und wer dirigiert mich die ganze Zeit? Und das ist ja auch, finde ich, in Gemeinde ganz wichtig, wo ich sage, also das ist, also da habe ich mal eine gute Predigt gehört, da geht es auch darum, nicht nur die Mitarbeiter oder die Besucher oder die Gemeindemitglieder können von leidenden Persönlichkeiten verletzt werden oder enttäuscht werden, sondern umgekehrt genauso. Wir denken dann oft so, oh ja, jetzt bin ich ein Gemeindemitglied, ich habe so viel Leid und ich habe so viel Schmerz und dies und jenes erlebt. Es gibt es auch auf anderer Seite. Und Manipulation und Kontrolle, das macht vor solchen Dingen keinen Halt, wenn wir in dem Moment das Gefühl haben, ich muss es selbst in die Hand nehmen. Und das wird gefährlich. Und wir denken oft dann so, in Kirche wird so etwas nicht passieren. Und auch das, finde ich, ist ein wichtiger Aspekt. Wir dürfen die Augen nicht zumachen, aber wir dürfen auch unseren Aspekt der Wiederherstellung mit reinbringen. Weißt du, was ich meine? Ich denke, wenn wir dort in Kirche und Gemeinde sind, auch dieses Kompromisslose, manchmal ist das auch nicht so leicht, dem zu folgen und dort auch geradlinig zu bleiben und sagen, ich vertraue. Oder das, was wir auch vorher kurz gesprochen haben, wie lernen wir von anderen Menschen? Indem wir ihnen folgen, indem wir auch in Demut sagen, hey, ich unterstelle mich dem, ich möchte wachsen da drin. Und bedeutet das gleichzeitig, dass die Person unfehlbar ist in der Gemeinde, dass sie unfehlbar ist? Nein. Aber was regiert mich denn, wenn ich in einer Gemeinde bin? Also mit welcher Haltung komme ich denn überhaupt in die Gemeinde? Also alle sollen mich bedienen und wenn es jetzt gerade mir nicht passt und der Lobpreis und irgendwie die Predigt und das hat mich alles nicht angesprochen, ja, weiß ich nicht, ob das meine Gemeinde ist. Come on, Leute. Das ist doch nicht, ehrlich gesagt, das ist doch nicht Leib Gottes Leben. Das ist doch nicht Reich Gottes Leben. Wo ist unser Beitrag in dem Moment? Wo sage ich, ich bin nicht mehr neutral und versuche hier irgendwie eine Grauzone, sondern wo lebe ich aktiv? Wo sage ich, ich bin Teil dieser Gemeinschaft? Ich werde Teil, damit auch mein Stückwerk hinzugetan wird zum Reich Gottes. Ehrlich, nur dann finden wir auch wirkliche Erfüllung, wenn wir von diesem Ross runterkommen, alle müssen mir geben, auch gerade in Gemeinde. Also das ist jedenfalls so mein
Ziel. Ich bin Ja, das ist voll spannend, weil im Endeffekt sagt uns ja das auch ganz klar die Bibel, dass es definitiv möglich ist, weil wir lesen das ja in der Offenbarung. Also wenn wir jetzt nochmal auf Isabel eingehen, da gibt es ja das Beispiel in Thyatira mit der Gemeinde, wo Jesus ganz klar das aufzeigt, da ist ein Geist Isabel, da ist in der Gemeinde, oder dieser Geist steht symbolisch für Verführung, für Manipulation, für geistliche Uneinheit, für falsche Lehre. Und das ist super spannend, dass Jesus diesen Geist benennt, der quasi in 1. Könige aufgezeigt wird durch diese Person Isabel, bedeutet ja nicht, dass dieser Geist nur auf Frauen liegt.
Richtig.
Also das ist einfach, das können genauso Männer sein, das können genauso Leiter sein, Pastoren sein, wie auch immer, wie du es auch schon gerade erwähnt hast. Und spannend ist es aber trotzdem, dass das so erwähnt wird und dass es definitiv einfach Fakt ist, das ist ein Problem unserer Gemeinde und es ist ein Problem in der Gesellschaft. Es ist ein Problem der Menschheit.
Richtig.
Das kann jeden uns ganz schnell betreffen. Und da wirklich zu prüfen und auch das eigene Herz. Also ich finde, nicht immer auf andere zu schauen, dass der macht das falsch, dies und das, aber wo bin ich? Wo ist mein Herz?
Richtig, wo ist mein Herz? Ja, absolut.
Das ist so, ich finde, das ist so die Geschichte von Isabel, das zeigt uns das. Wir können ja ganz kurz nochmal das erwähnen, zum Beispiel mit Ahab.
Den Weinberg,
und diesen Weinberg vom Naboth, genau. Also er will diesen Weinberg haben, er findet ihn toll, der passt so schön.
Ist
und alles
in der Nähe.
Fragt ihn und er sagt nein, er lehnt es ab.
Ja, ja. Der ist ja in der Nähe des Königshofes. Er sagt, ey, das wäre praktisch. Wäre doch praktisch, wenn ich dieses schönen Weinberg hätte.
Ne? Genau, er hat einfach eine schöne Idee, sagt, boah, das ist super. Aber der will nicht verkaufen. Und Ahab sieht das gar nicht. Er sieht nur seinen Willen, er will das haben, es funktioniert aber nicht. Und er wird total passiv und frustriert.
Schmollt.
Und legt sich dann ans Bett und schmollt rum wie ein kleiner Junge, genau. Und dann passiert ja was Wunderbares, Interessantes. Isabel greift ein. Sie organisiert ja durch falsche Anschuldigungen, dass er diesen Weinberg bekommt, lässt Naboth sogar töten. So weit geht sie. Und das ist so, so ein ganz krasser Machtmissbrauch und eine Ungerechtigkeit, die dadurch geschieht, durch diesen Geist, durch diese Frau. Und Jesus sagt, genau dieser Geist befindet sich auch in dieser Gemeinde und im Allgemeinen ist heute für uns, dass wir das auch prüfen
dürfen. Ja, krass. Also ich finde, das ist schon auch wirklich ein heftiges Beispiel. Ne? Also wenn man so überlegt, da veranstaltet praktisch so eine Isabel eine Tötung eines Mannes, nur weil der eigene Ehemann einfach Bock auf diesen Weinberg hat. Das ist schon auch sehr, sehr krass. Es zeigt einfach auch, Kontrolle und Manipulation oder eben dieser Geist Isabel, so wie es in Offenbarung erwähnt wird, ist wirklich nur zum eigenen Nutzen da. Der ist gesteuert und selbst, also von diesen getrieben, von dieser Selbstsucht und eben halt auch dieser Geist, der dahinter ist, der sagt, haben und wollen, koste es, was es wolle. Und ich glaube, das sind auch so Indizien, wo wir darauf achten einfach können in unserer Zeit. Also wo gehen Menschen wie über Leichen? Also wo werden Entscheidungen getroffen über den Kopf hinweg? Egal, was die Leute wollen, weil das jetzt gerade das Bedürfnis der Person XY ist. Das muss jetzt entschieden werden und das sind eigennützige Bedürfnisse. Manchmal erkennen wir es noch nicht sofort. Manchmal erkennt man es noch nicht sofort. Aber die Zeit wird es zeigen. Und ich meine, natürlich, klar, sagt man sich so, ah, wie können wir uns nur schützen und wie kann ich das erkennen und oh, da sind doch bestimmt irgendwo, da hinten sind doch bestimmt irgendwelche Leute und ah, ich muss ja jetzt aufpassen. Es geht mir, also, wie soll ich das sagen, nicht vordergründig darum, ständig nur auf der Hut zu sein, um irgendwie diesen Geist zu scannen, sondern im Vertrauen Gottes zu sein und meinen Teil dazu zu geben, dass wir sagen, ich gehe in die Gegenwart Gottes, aber er ist der Geber dessen. Er ist auch derjenige, der in dem Moment über all dem steht. Der ist der Herr der Gemeinde. Er ist das Oberhaupt.
Das ist
weißt du?
Wahrheit,
und das verstehe ich das, dass er das Oberhaupt der Gemeinde ist und auch der höchste König, egal wie viele Könige in Israel waren. Also erkenne ich an, dass es einen Gott und einen König gibt. Und ich finde, das führt nochmal wieder dahin, dass der Mensch in seinem Ego gestoppt wird. Und das brauchen wir heutzutage. Und deswegen glaube ich, und auf der anderen Seite möchte ich auch kurz sagen, ich weiß, ich höre das auch immer wieder mal so aus gewissen Kreisen, die schmeißen ganz oft so mit dieser Begrifflichkeit um sich, von wegen Vorsicht, der Geist Isabel. Da muss ich auch sagen, ich kenne auch ein paar ein bisschen überdrehte Kreise, die das dann überall gebrauchen, diese Begrifflichkeit überall verwenden, wo ich sage, auch das ist nicht korrekt und richtig, wo ich, also jeder darf sein Herz prüfen. und führt so etwas wie zu einer Zerstörung, Spaltung oder am Ende sogar irgendwie in Richtung Tod. Also so, dass es komplett wie abgespalten ist, würde ich sagen, ist das sehr, sehr wichtig. Aber wir dürfen aufpassen damit und wir brauchen den Heiligen Geist, der uns da in Wahrheit führt.
Ne? Ja, voll gut. Und du hast was richtig Gutes gesagt, also eine wichtige Wahrheit ist, im Großen und Ganzen ist es so, Ahab ist wirklich, der ist total passiv, selbst wenn, selbst als Isabel gehandelt hat und Naboth wirklich auch umgebracht wurde, von ihm hört man nichts mehr, von ihm sieht man nichts mehr, er handelt nicht, er greift nicht ein, er findet das nicht ungerecht, er ist sogar wahrscheinlich glücklich darüber, dass er diesen Weinberg bekommen
egoistisch
hat. Und das zeigt, ja, es zeigt aber, dass diese Vermischung, die führt komplett weg von Gott. Komplett, nicht nur ein bisschen, sondern komplett. Er ist überhaupt nicht mehr in der Wahrheit. Und diese Kontrolle, die sie über ihn hat, die ersetzt dieses Vertrauen Gott gegenüber von seiner Seite aus. Und ich finde auch, Manipulation ersetzt Wahrheit.
Sehr gut.
Also da, wo manipuliert wird, da wird Wahrheit wirklich ersetzt. Da gibt es keine Wahrheit mehr.
Richtig guter Punkt.
Und du hast was Gutes gesagt. Und ich habe mir das auch zum Schluss aufgeschrieben. Isabel hatte Macht. Ja, das hatte sie. Sie hat am Ende natürlich auch gedroht mit dem Tod. Und dennoch lesen wir, sie konnte so viel drohen, wie sie wollte, aber sie hatte nicht die Entscheidung über Leben und Tod. Gott am Ende hat die Autorität, auch in deinem Leben. Egal, was Menschen dir sagen, zu dir sagen, wo sie, keine Ahnung, Dinge aussprechen und du vielleicht auch Angst hast oder gerade mit Angst oder sogar mit dem Geist des Todes zu kämpfen hast. Ich weiß es nicht. Gott entscheidet über Leben und Tod. Er hat das letzte Wort. Und das ist, finde ich, so schön. Also ich will kurz zusammenfassen, was wir so gelernt haben über Isabel. Wir haben viel gelernt, dass wir einfach auch, glaube ich, auch unser Herz
auf
bewahren dürfen, prüfen dürfen, dass wir klare Entscheidungen treffen dürfen, keine Kompromisse eingehen dürfen. Ganz wichtig. Und zu wissen, am Ende Gott ist stärker als jede Form von Kontrolle und Manipulation.
Boah, voll stark. Mega gut. Voll gut zusammengefasst. Richtig gut. Ja. Amen, kann ich dazu nur sagen.
Kurz und knapp, ja.
Aber sehr gut. Auf den Punkt.
Ja. Genau. Geh keine Kompromisse ein und vertraue auf den Herrn, deinem ganzen Herzen, deinem Verstand mit allem, so wie es in der Bibel steht.
Richtig.
Dann wird er dir gelingen schenken.
Amen. Jo. Ja, sehr gut.
Amen. Wir danken dir, dass du zugehört hast. Es hat richtig Spaß gemacht. Ja, wir haben das sehr praktisch auch gemacht, auf unsere Zeit geblickt, aber auch trotzdem in die Geschichte hinein. Und es ist sehr, sehr spannend. Wir wollten das Thema zum Schluss gar nicht so groß machen mit der Offenbarung. Es ist ein kleiner Teil, aber wir haben gesehen, wie Isabel agiert hat und ja, wie wir nicht sein wollen. Wie wir nicht sein wollen, wo wir einfach Gott gehorsam sein wollen und ja, ihn über alles stellen.
Ich würde gerne einen Aspekt hinzufügen, wo du sagtest, kompromisslos, nicht kompromisslos sein. Wenn du dich jetzt fragst, wie kann ich denn so etwas erkennen, wie kann ich so etwas denn machen, würde ich gerne einmal ganz kurz mit einer Situation von Ahab und Isabel argumentieren. Und zwar, der Ahab wollte unbedingt dieses Land von dem Naboth haben. Er war beleidigt, enttäuscht, er schmollte rum und hat sich zurückgezogen. Und in so einem Moment, wenn wir enttäuscht, beleidigt und alle möglichen Gedanken haben, negativ sind, vielleicht frustriert, und wenn dann jemand kommt, es geht immer ganz wichtig darum, welche Person berät dich, wenn du frustriert, genervt und sauer bist. Pass auf, welchen Rat du dir holst, weil in dem Moment sagt Isabel zu ihm, wieso schmollst du denn rum? Du bist doch König, das kannst du doch verabschieden, ist doch gar kein Thema, du kannst dir holen, was du willst. Vorsicht! Da fängt der Kompromiss an. Es ist wichtig, in dem Moment hinzuspüren, hinzuhören. Erstens, wer ist dein Ratgeber, wenn du schmollst, wenn du unzufrieden bist, wenn du traurig bist, wenn es dir nicht gut geht? Wer ist dein Ratgeber? Ist Jesus dein Ratgeber? Sind Menschen, die dich hin zu Jesus bringen, dein Ratgeber? Oder ist irgendjemand, der dich einfach in deinem Schmerz gerade nur bestätigen will und sagen, ja, du bist doch Herr deiner Sinne, mach doch einfach. Das war eins der ausschlaggebenden Punkte. Da fing Isabels Intrige ja an. Und das sind auch die Knackpunkte. Das heißt, bleib in deinem Schmerz nicht alleine und bleib nicht in dem Schmollen, sondern hol dir wirklich, erstens, bete, faste, hol dir Menschen, die für dich beten und wo du in dem Moment sagst, und ich lasse auch all dieses Negative los, Gott wird es wohl machen. Er wird es wohl machen, weil in dem Moment gehst du keine Kompromisse ein und stoppst die Sünde. Und stoppst die Manipulation und stehst zu der Wahrheit. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, einfach zu erkennen, wo geht etwas weiter und was können wir daraus lernen und wie können wir handeln. Genau, das war mir nochmal wichtig.
Richtig gut.
Danke dir. Sehr gerne.
Dann sagen wir mal, bis zum
nächsten Mal. Seid gesegnet. Tschüss.
Tschüss.